der Metal Turn. Jeden Sonntag von 21 bis 22 Uhr. Auf Logo.
Euer neues Album habt ihr Mitte März 2020 in The Nation of Conqueror veröffentlicht. Diesmal alles anders, keine Release-Party in Regensburg. Das stimmt so nicht ganz. Wir hatten den Release eigentlich für den 21. Februar angepeilt. Und an dem Tag haben wir auch ein Konzert in der Alten Melzerei in Regensburg gespielt, wie wir das immer tun. Der Release musste allerdings aus logistischen Gründen 3 Wochen nach hinten geschoben werden. Das Konzert mussten wir aber so beibehalten, weil wir das so kurzfristig nicht mehr ändern konnten. Das hat sich jetzt im Nachhinein aber als Glücksgriff erwiesen, weil hätten wir am 13.03. das Konzert gehabt, am Release-Tag, hätten wir es nicht mehr spielen können, weil da aufgrund der Pandemie der Club schon nicht mehr offen hatte. Das heißt, so hatten wir jetzt noch die Möglichkeit, das Konzert zu spielen, haben dann auch schon so als Pre-Release quasi CDs unter die Leute geben können. Und ja, am 13. ist es dann faktisch rausgekommen, konnte man es bestellen und so weiter und so fort. Erzähl uns doch bitte, wie diesmal die Songs entstanden sind. Wann habt ihr mit dem Schreiben und Komponieren angefangen? Habt ihr zum Vorgänger in Cycles was geändert? Die Songs sind eigentlich so entstanden wie immer. Wir haben da nichts groß geändert im Gegensatz zu in Cycles. Es funktioniert eigentlich immer gleich bei uns. Die Songs sind entstanden ab... Ja, ich würde sagen November, Dezember 2018, da haben wir ausgemacht, dass wir im August, Juli, August sowas ins Studio gehen werden, 2019. Und deswegen haben wir dann da angefangen, an den Songs zu arbeiten. Goddess of the River, der Song, der ist schon älter, den gab es davor schon, den haben wir nochmal mitgenommen in die Session und alle anderen 8 Songs sind dann zwischen November, Dezember 2018 und Juli 2019 entstanden. Mal schneller, mal langsamer und dann waren die fertig. Wie läuft das Songwriting generell bei Burden of Life? Das läuft jetzt eigentlich schon sehr lange nach einem immer gleichen Prinzip. Ich schreibe die Songs alleine. Ich komponiere die komplett aus, erstmal instrumental. Ich habe da eine Software dafür, mit der ich das alles ausnotieren kann. Also ich schreibe nicht nur die Gitarrenriffs auf, sondern ich arbeite die Songs komplett aus. Also Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, alles. Und schicke das dann an die anderen weiter. Dann wird abgewägt, ob da Interesse besteht, ob die das gut finden oder nicht. Und die kriegen die Songs meistens, wenn ich so bei meinem Gefühl nach bei 90-95% fertig bin. Und dann, wenn der Konsens ist, dass das interessant ist und dass man daran arbeiten kann, was Gott sei Dank meistens der Fall ist, dann nehmen wir den Song mit in den Proberaum und da wird dann im Kollektiv noch dran geschraubt. Ja, da kommen dann diese letzten 10%, 5 oder 10% ins Spiel. Da werden dann Kleinigkeiten geändert, wo machen wir was zweistimmig, wo wird der Rhythmus geändert, welchen Teil machen wir vielleicht länger oder kürzer. Solche Sachen passieren dann im Proberaum noch hinten drauf. Und dann, wenn das alles fertig ist, dann schreibe ich noch die Texte und die Gesangsmelodien drüber, über das fertige Produkt. Und dann wird es aufgenommen. Genau. Ganz früher hatten wir das auch, als wir noch andere Bandmitglieder hatten, hatten wir die haben auch noch mitgeschrieben zum Teil. Aber seit der In the Wake of My Demise EP 2010 läuft es eigentlich immer nach diesem Prinzip ab. Und das ist jetzt eigentlich sehr gut eingespielt und klappt auch gut. Nun sind schöne Intros auch im Metal nicht ungewöhnlich, aber gleich der erste Song einer Platte so zu beginnen, gerade im Death Metal selten, ist sehr schön. Warum gleich als Starter dieser ruhige Titel? Der Song ist eigentlich, der war eigentlich ein Bestandteil von The Makeshift Conqueror Part 2, also von dem langen Schlusstrack. Und dann, das war eben so ein Fall, wo ich dann diesen Song rumgeschickt habe und haben die gesagt, ja, ist schon ganz gut, aber wir müssen hier und da noch was ändern, weil das ist noch nicht ganz optimal. Also haben wir diese 2,5 Minuten, naja, da waren es vielleicht 2 Minuten, das waren halt irgendwie so die beiden Strophen und die beiden Refrains, haben wir dann rausgezogen aus dem langen Song und haben das als einzelnes Ding verwendet. Und da habe ich dann halt noch hinten diese Gitarren-Solo-Section dran geklebt und die Gesangsmelodie geschrieben. Und dann hatten wir halt so einen 200-Minuten-Song, für den wir halt dann keine so große Verwendung hatten erstmal. Und unser Bassist, der Karl, der hat dann vorgeschlagen, ob wir mal versuchen sollen, den vielleicht als ersten Song einfach vorne dran zu packen. Dann haben Geistesblitz sollte eigentlich der erste Song sein und dann haben wir das Ende von Makeshift Conqueror Part 1 noch so hin arrangiert, dass es in Geistesblitz reinführt und dann haben wir das als Intro auf die Platte. Erstens, weil das halt eine schöne Klammer gibt mit dem letzten Song, sowohl vom Text her als auch vom, so vom Feeling her, finde ich. Und ja, weil wir halt auch einfach ungewöhnliche Sachen gerne machen. Dann erzähle ich dir mal was zu Anthem of the Unbeloved. Anthem of the Unbeloved war das Sorgenkind der Platte. Das war der Song, bei dem wir uns echt nicht sicher waren, ob wir den bringen können, weil der halt gar so ungewöhnlich ist. So eigentlich eher fröhlich und sehr überhaupt keine Schrei-Vocals mehr und ein sehr poppiger Refrain. Und dann dieser absurde Mittelteil mit dem Flöten-Solo und dem Bossa Nova-Rhythmus. Und da waren die Meinungen auch etwas geteilt am Anfang. Wir hatten aber eh genug Material und haben gesagt, jetzt komm, wir nehmen ihn mal mit auf. Und dann schauen wir mal. Und dann ist er aber während dem Recording einfach, hat er sich so schön zusammengefügt. Und mit dem Gesang dann noch oben drauf, dass dann alle gesagt haben, doch, es ist ungewöhnlich, es ist etwas weit weg, aber nehmen wir es trotzdem mit. Das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir auch alle happy damit gewesen und stehen auch voll dahinter. Und dann haben wir halt gedacht, naja, mal schauen, wie das Feedback so wird. Und haben halt damit gerechnet, dass es dafür ein bisschen einen ein Backlash gibt, dass es halt eher nicht so geil ankommen wird zum Teil und etwas kontrovers wird. Allerdings habe ich jetzt wenige Reviews gelesen, wir haben echt schon viele bekommen, wo der Song negativ, wie soll ich sagen, wo er negativ bewertet wurde, sondern er wurde viel öfter sogar als Anspieltipp herausgesucht, was mich schon echt freut. Und ich würde sagen, das Experiment ist damit gelungen. Dann reden wir doch vielleicht noch über Ceiling of Fate. Sealing Our Fate ist, denke ich, so der mit ein oder zwei anderen Songs so noch etwas traditionellere Burden of Life Song, wenn man das so sagen kann, halt noch sehr in diesem Melodic Death Style verwurzelt. Und sowas gibt es auch immer noch. Also da setzen wir uns keine Grenzen. Wir stehen ja auch immer noch auf solche Sachen. Das ist ja keine Frage. Und das ist halt der Song, da gibt es halt viele Blastbeats, viele Schrei-Vocals, so typische Metal-Riffs. Aber dann halt schon auch wieder so einen sehr melodischen, großen Refrain, ein sehr, episches Gitarrensolo spielt der Michael da auch in dem Song. Und was ich besonders gerne im Song mag, ist dieser Mittelteil mit diesem wabernden Synthi-Bass, wo dann dieses Cembalo drüber spielt, das so ein bisschen, ja, so Gruselatmosphäre hat. Den Teil finde ich sehr toll, weil der auch sehr ungewöhnlich ist. Und ich mag auch dieses Outro. Also das Outro, da kommt dann so ein, wo, wenn der Song eigentlich schon aus sein könnte, gibt es halt noch so eine Coda und da kommt dann diese Akustikgitarre rein und dann baut sich nochmal so eine zweistimmige Melodie auf mit einem Tonartwechsel und dann fällt der Song so langsam in sich zusammen. Also es gehen immer mehr Instrumente weg, die Harmonie ist sehr einfach und am Schluss hört man nur noch so einen Synthesizer und das Schlagzeug und der allerletzte Abschlag ist nur noch ein Beckenschlag ohne alles andere. Und das finde ich sehr schön, wie das am Schluss so, wie er so zerfällt, der Song, das gefällt mir sehr gut und war auch ein Grund, auf jeden Fall mit diesem Outro zu arbeiten, was den Song auch nochmal sehr einzigartig macht. Dann nehmen wir noch Trust My Own Heart. Trust My Own Heart ist auch ein ganz besonderer Song, weil der ein Duett mit der Luisa Funkenstein drauf ist. Das war auch eine relativ spontane Idee. Ich habe den Song fürs Klavier geschrieben, ich kann aber nicht wirklich Klavier spielen. Also ich weiß, wie ein Klavier funktioniert und ich kann ein bisschen drauf rumdrücken, aber sowas wie in dem Song könnte ich niemals glaubhaft interpretieren auf einem Instrument. Also haben wir jemanden gebraucht, der das für uns einspielt. Und die Luisa ist eine langjährige Freundin von uns und mit der habe ich auch schon live gespielt in ihrer Band. Da spiele ich öfter Gitarre und Synthesizer und singe ein bisschen. Und dann hat sie gemeint, sie würde sich sehr freuen, wenn sie uns mal unter die Arme greifen könnte und dann habe ich gesagt, ja, dann hier sind die Noten, komm doch dann ins Studio und spiel das ein und dann habe ich kurz bevor sie ins Studio kam, habe ich dann den Text fertig gehabt und dann dachte ich mir, ah, da könnte man aber schön so ein Duett mit so zwei Perspektiven draus machen und dann habe ich sie relativ kurzfristig gefragt, so, ja, möchtest du da vielleicht eine Strophe singen und wir singen den letzten Refrain zweistimmig, wo es dann so fett wird und aufgeht und sie hat total Bock drauf gehabt und dann haben wir das gemacht und ja, so der Pro, wie sie halt ist, sie hat das quasi nie geübt, sie ist einfach in die Gesangskabine, hat da irgendwie zwei, drei Takes gemacht und hat halt abgeliefert ohne Ende. das ist auch noch ein sehr besonderer Song. Ich meine, ja, klar, viele Bands haben Balladen und so, auch Metal-Bands, aber ich finde schon, dass das ein, auch selbst wenn er poppig ist, auch von der Struktur etwas Ungewöhnliches zum Teil, von den Längen der Parts und so weiter. Und bin ich auch sehr stolz drauf und finde ich auch einen sehr besonderen Song. Generell ist euch zu bescheinigen, den Death Metal zu zelebrieren, aber nicht in eine Richtung, sondern sehr facettenreich. Wer treibt bei euch diesen Stil in der Band voran oder alle Melodic Death Metal mit progressivem Einschlag? Ja, ich würde sagen, dass In Cycles auf jeden Fall und also The Vanity Syndrome, unser zweites Album auf jeden Fall und unser drittes Album In Cycles auch, würde ich sagen, ist auf jeden Fall Melodic Death Prog Schrägstrich, sowas in der Richtung. Bei der neuen Platte haben wir uns jetzt doch irgendwie getraut zu sagen, dass es eigentlich eher eine Progressive-Metal-Platte ist, weil wir halt einfach finden, dass dieses Herumspielen mit diesen vielen verschiedenen Stilen und ungewöhnlichen Ideen ja, halt einfach für uns so wichtig geworden ist und dass die Wurzeln natürlich da bleiben, wo sie ursprünglich herkommen, ist auch nicht verwunderlich. Und das ist eigentlich ein Weg, den wir alle relativ konsequent zusammengegangen sind. Jeder mit seinen eigenen Facetten und Favoriten. Aber es ist schon so, dass wir, als wir angefangen haben, standen wir halt alle eher auf Dark Tranquillity und auf In Flames, auf Children of Bodom und vielleicht dann auch so auf sowas wie Dimmu Borgir oder solche Sachen. Und dann ist es halt immer mehr in die Richtung gegangen, dass dann halt schon irgendwann bis in den letzten 10 Jahren mehr so Sachen dazugekommen sind wie Between the Bird and Me und Tool und Devin Townsend und Opeth, solche Sachen, halt eher so ein bisschen verrücktere Dinge und halt auch Sachen, die, das gilt natürlich nicht für jeden jetzt genau, diese Bands, da hat jeder so seine eigenen Favorites, aber dann auch so Sachen wie zum Beispiel Queen oder Kansas, bisschen so 70s Sachen, so alte Rock-Sachen, so, die auch kompliziertere Sachen, ungewöhnliche Sachen, was Neues gewagt haben, irgendwie proggy und verrückt sind. Das sind halt alles so Sachen, die uns einfach sehr gut gefallen haben mit der Zeit und die dann einfach da auch ihren Stempel hinterlassen haben. Bei mir natürlich durch Songschreiben sowieso, aber auch die anderen geben dann natürlich ihren Senf dazu, wenn sie ihre Instrumente in die Hand nehmen und sich da weiterentwickelt haben in der Hinsicht. Denke auch an Porcupine Tree, Steven Wilson, solche Sachen. Genau, das sind alles so Dinge, die sich da so entwickelt haben. Und dann gibt es natürlich so Sachen, so Klassiker, die einfach dann so über das alles drüber gespannt, glaube ich, einfach immer gehen. So Maiden und Judas Priest und Metallica, so Sachen, die früher schon cool waren und die wahrscheinlich, weiß ich, ob das bei jedem von uns jetzt immer noch so einen Stellenwert hat, aber ich persönlich zum Beispiel immer noch super gerne höre. AC/DC auch zum Beispiel. Und wie viel dann wovon wirklich da ist, als Einfluss auftaucht, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich denke, es zeigt sich schon alles in irgendeiner Art und Weise. Oder mal so gefragt, beschreibe doch bitte eure Musik, damit der euch noch nicht kennt, sofort weiß, in welche Richtung es geht. Ja, immer sehr beliebt die Frage und immer sehr spaßig zum Beantworten, in Anführungszeichen. Ja, wie soll ich das erklären? Ich denke, dass jemand, einem Hörer wird unsere Musik dann gefallen, wenn dieser Hörer in erster Linie aufgeschlossen ist, nicht engstirnig ist, also einfach mit Vielseitigkeit und mit ungewöhnlichen Dingen und ich sage da auch ungewöhnlich, das ist so ungewöhnlich sind wir jetzt auch nicht, aber halt, wo halt einfach nicht jeder Song klingt wie der andere, wo alles abwechslungsreich ist. Ich möchte es auch überhaupt nicht so tun, als wäre das jetzt die beste Herangehensweise, sondern als wären wir besser als alle anderen, weil wir haben auch oft genug zu hören bekommen, dass unser Zeug zu zerrissen und nicht aus einem Guss ist, was ich auch nachvollziehen kann. Wir glauben halt, dass wir schon einen roten Faden haben, der sich da durchzieht, aber ich denke, dass man einfach aufgeschlossen sein sollte, wenn man das anhört. Und dass man halt nicht solche Sachen sagen, wenn man unsere Musik mag, dann sagt man nicht solche Sachen wie, ja, das geht gar nicht. Oder ich mag die Art von Gesang überhaupt nicht. Oder ich mag keine Balladen auf Alben. Oder ich mag das nicht, wenn jemand in einem Song Blastbeats und epische Refrains macht. Keine Ahnung, irgendwie so, sondern das geht bei uns halt alles zusammen. Es ist alles möglich. Kann es keinem so beschreiben, dass er sofort weiß, in welche Richtung es geht. Am besten einfach anhören. Wirklich. denke ich. Die Texte sind, glaube ich, alle von dir. Diese handelt von Gerechtigkeit, Angst oder gesellschaftlichen Themen. Wie kommst du zu den Textthemen? Meine Texte basieren eigentlich alle, fast alle, auf irgendeiner persönlichen Geschichte oder sind persönliche Gefühle oder Gedanken, Sachen, mit denen ich mich mental auseinandersetzen muss, Grenzen, an die ich gestoßen bin, solche Sachen. Ein, zwei Sachen sind vielleicht auch ein bisschen offener, gesellschaftskritischer dieses Mal, was wir noch nicht gemacht haben vorher. Aber viel, es geht sehr, sehr viel um persönliche Entwicklung vor allem. Das ist was ein Thema, das mir immer sehr am leichtesten von der Hand geht und für mich auch am befreiendsten und irgendwie auch am schönsten zum Schreiben ist. Dann haben wir aber auch, was wir in den letzten beiden Alben mehr hatten, was es früher gar nicht gab, auch Sachen, die einfach Songs, die echt positivere Messages haben. So Pisces zum Beispiel, der Song ist eine Lobeshymne an eine sehr besondere Freundschaft. Oder Anthem of the Unbeloved ist ein Song, der sich eher damit auseinandersetzt, sich als Außenseiter zu fühlen, sich davon aber nicht unterkriegen zu lassen, sondern dass es eben, da gibt es halt auch andere, denen es genauso geht. Welche Bands haben euch noch beeinflusst? Hört ihr nur Metal oder auch andere Musikrichtungen? Das habe ich ja vorhin schon ein bisschen vorweggenommen. Würde sagen, dass ich sage es von mir und ich glaube, für die anderen gilt es auch, dass wir bei weitem nicht nur Metal hören, also gar nicht. Ich höre sogar, je älter ich werde, immer weniger Metal. Ich kann mich da immer noch sehr dran freuen. Ich habe jetzt erst die letzten Tage wieder ganz, ganz viele Metal-Platten angehört, die ich lange nicht mehr gehört habe, zum Beispiel die Hatebreeder von Children of Bodom oder die Damnation of the Day von Cradle of Filth, solche Sachen, die ich echt schon Ewigkeiten kenne und immer noch gern mag. Aber da sind inzwischen ganz, ganz viele andere Sachen dazugekommen. Meine Lieblingsplatte bis jetzt, diese Platte dieses Jahr, ist zum Beispiel die Somewhere Tomorrow Maybe, Someday Tomorrow Maybe, Someday Tomorrow Maybe von Lola Marsh. Das ist ein israelisches Künstlerduo, die machen so, ja, so ein bisschen melancholischen Pop, eher so akustische Sachen, liebe ich ohne Ende, haben jetzt das zweite Album rausgebracht, finde ich total geil. Die Cardigans finde ich zum Beispiel super, super toll. Adele mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch Daft Punk. Ich mag auch den König der Löwen Soundtrack. Also da sind wirklich viele, viele Sachen dabei. Und das hat sich mit dem Alter nur verbreitert, diese Palette, würde ich sagen. Und ja, da ist von Immortal bis Adele ist alles dabei. Kötti, hast du selber einen Song, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht? Gute Frage. Ich hatte gestern, das ist jetzt wirklich eine beknackte Antwort, aber mir ist gestern aus irgendeinem Grund ist mir wieder aus einer Fernsehsendung aus den 2000ern, aus der Wochenschau von Sat.1, da gab es ein Segment, das hieß Der Erklärbär. Ich habe das dann auf YouTube nachgeguckt und das ist, es ist richtiger Schrott. Aber ich musste mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Und das hat so eine Kindermelodie als Titellied und die kriege ich jetzt seit gestern nicht mehr auf den Kopf. Die macht immer so und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist ganz fürchterlich. Ansonsten habe ich oft Ohrwürmer, ganz verschiedene. Ich habe auch die letzten Tage sehr viele Ohrwürmer vom Soundtrack von Armageddon, von dem Katastrophenfilm mit Bruce Willis. Da habe ich mir die letzten Tage viel den Soundtrack angehört, weil ich davon auch sehr viele Ohrwürmer hatte. Sehr episches Zeug. Die ersten Rezensionen zum Album liegen vor, zumeist sehr positiv, also alles richtig gemacht. Wie wichtig sind diese für euch? Ich lese sowas schon gerne und ich würden die jetzt alle total schlecht ausfallen, würde mich das, glaube ich, schon traurig machen. Also, oder ärgern oder ich mich halt fragen, die verstehen es nicht oder was weiß ich. Das hatten wir zum Glück noch nie, dass es so überwiegend negativ war. Dieses Mal ist es überraschend positiv. Also das Feedback ist brutal gut. Das hatten wir noch nie auf dem Level. Deswegen, ich bin total happy damit. Weiß nicht, ich würde mich jetzt, ich verfolge es schon, weil unser Label uns die halt immer zuspielt, diese Reviews, die da reinkommen. Und ich freue mich jedes Mal drüber. Aber ich denke, im Großen und Ganzen würden wir in unserem Prozess oder unserer Arbeitsweise würden wir nichts ändern, wenn die anders ausfallen würden. Aber so ist es halt einfach sehr, sehr schön, sowas mitzukriegen. Bei Burden of Life gibt es seit 2004. Wie hat alles angefangen? Puh, das ist ja eine super umfassende Frage. Ich versuche es trotzdem mal kurz zu halten. Also 2004 haben sich so die ersten von uns kennengelernt. Das sind unser Schlagzeuger, der Babel und ich. Wir haben uns 2003 oder 2004 kennengelernt und eigentlich instant das Erste, was wir gemacht haben, wir spielen eigentlich, wir machen Musik zusammen seit dem ersten Tag, seitdem wir uns kennen. Also wir haben noch nie irgendwie eine andere Art von Freundschaft gehabt miteinander, sondern das fußt alles auf dieser Band. Und unser jetziger Gitarrist, der Michael, was heißt jetziger? Unser Gitarrist, der Michael, der ist auch schon seit 2005, glaube ich, dabei. Unser Bassist, der Karl, der ist seit 2008 oder 2009, um diesen Jahreswechsel ungefähr dabei. Also alles schon relativ stabil, sehr lange. Und naja, wie hat das angefangen? Der Michael war mit mir in der Schule und den habe ich dann irgendwann mit ins Boot geholt. Und dann hatten wir damals noch ein paar andere Leute, anderen Bassisten, anderen Sänger. Und ja, dann halt im Keller das Spielen angefangen. 2006 sehr ambitioniert ein erstes Demo aufgenommen, erstes Konzert gespielt und ja, einfach ganz klassisch so zu Schulzeiten, wo man einfach noch keine Zeit für irgendwas anderes braucht als für seine Hobbys, wenn man eh keine Hausaufgaben macht und dann kann man da halt seine ganze Zeit darauf verwenden, ständig im Keller rumzuhängen, Songs zu spielen. Ja, so war das ganz klassische Schulzeitbeginn eigentlich und ich bin positiv, nicht überrascht ist das falsche Wort, aber es freut mich sehr und bin sehr positiv gestimmt darüber, dass es uns immer noch gibt und wir das so lange durchgehalten haben, weil wir haben auf dem Weg neben uns schon einige Kollegen liegen lassen müssen, also andere Bands, die mit uns oder nach uns oder ein bisschen vor uns angefangen haben, so Zeitgenossen und wir haben dann einfach, wir haben einfach daran festgehalten und ich bin da sehr, sehr froh drüber, dass da immer noch alle dabei sind. Noisegate Records ist eine sehr, sehr gute Adresse. Und wir sind sehr glücklich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wie wir dazu gekommen sind, das war ein ganz klassisches Album aufnehmen. Das war das Encycles Album. Das war ja unser erstes Album, das wir rausgebracht haben. Das hatten wir irgendwann 2015 fertig aufgenommen und dann haben wir einfach, ich glaube, wir sind einfach hausieren gegangen. Und dann gab es ein paar Interessenten. Und Noisegate Records, mit denen habe ich halt dann mal telefoniert und wir haben uns mal mit denen getroffen. Und die erschienen uns einfach am sympathischsten, am kompetentesten, am nettesten, am begeistertsten und so. Es hat einfach gestimmt. Es war einfach ein schönes Grundgefühl und darauf haben wir halt dann aufgebaut. Ja, natürlich sind uns Live-Auftritte wichtig. Das ist halt im Moment vor allem sehr ärgerlich, weil das halt gerade nicht möglich ist. Und das ist für uns vom Timing her richtig scheiße, dass wir das Album jetzt rausgebracht haben, quasi als Soundtrack für den Shutdown hier. Und wir halt nicht raus können und das nicht präsentieren können. Und halt auch Konzerte schon absagen mussten und auch Sachen, die wir noch in der Pipeline hatten, konnten nicht mehr zu Ende geplant werden. Und wer weiß, wie lange das anhält. Und das ist sehr schade. Und wir würden das Album eigentlich so viel lieber noch irgendwie in die Welt raustragen. Aber es geht halt gerade leider einfach nicht. Wir hoffen, dass das Interesse an dem Album jetzt nicht von heute auf morgen verfliegt, sondern dass, wenn es wieder soweit ist, dass man irgendwie raus kann, dass die Leute dann noch Bock drauf haben und dass sie jetzt vielleicht als positiven Nebeneffekt die Zeit, die sie zu Hause sitzen, nutzen, sich das Teil einfach öfter anzuhören und sich damit vertraut zu machen und zu sagen, hey, ich habe Bock, mir die irgendwann live anzuschauen, wenn die mal in der Nähe sind. Weil wir es wirklich gerne machen. Wir lieben Live-Konzerte spielen und das ist ja mit einer der Hauptgründe, warum man das Ganze eigentlich macht, dass man Songs aufnimmt und dann rausgeht und präsentiert und sagt, hey, jetzt klingen wir so, schaut euch das mal an, hört euch das mal an. Wir haben verschiedenste Leute in der Band. Wir haben einen Buchbinder, wir haben einen Physikdoktor, wir haben jemanden, der an der Uni arbeitet und wir haben jemanden, der momentan sein Studium beendet hat und gerade so ein entspanntes Jahr mit Nebenjobs in Kneipen und Essenslieferei macht. So. Also, wir haben alle richtige Jobs, ja. Einige von uns schon sehr lange, andere noch nicht so lange. Mit Sicherheit einer meiner größten Wünsche, fände ich wirklich schön. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ob das sich jemals wirklich materialisieren wird. Ich glaube, dass wir als Band das Zeug dazu hätten, dass wir das Material dazu hätten und dass wir das liefern könnten. Mindestens genauso gutes Material und haben mindestens genauso gute Skills wie wir und spielen dann auch völlig verdient auch ihre Tourneen durch Europa. Und deshalb weiß ich nicht, wird halt auch immer schwieriger mit dem Alter, mit den Jobs und so weiter. Aber wer weiß, wir schauen auf jeden Fall. Wir versuchen einfach, sobald wir wieder raus dürfen, versuchen wir wieder so viel draus zu machen, wie nur irgendwie geht. Die nächsten Pläne von Burden of Life schon spruchreif. Ja, also wir gucken halt jetzt, was wir in dieser Downtime irgendwie machen können. Wir haben uns schon ein bisschen beraten, was wir so als Content vielleicht machen können, den wir an die Leute rausgeben können, um uns irgendwie einfach im Gedächtnis zu bleiben bei den Leuten. Pläne, wir hätten halt einfach gern Konzerte für das Album gespielt und ich hoffe, das wäre eigentlich unser Plan gewesen und ich hoffe, dass sich das mit etwas Verzögerung noch materialisieren wird. Also Curti, schönen Dank für das angenehme, fiktive Interview, sehr gerne. Gibt es noch etwas, was du unseren Metal-Turn-Hörern sagen möchtest? Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, für das Interesse und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass ihr die Gelegenheit nutzt, wenn ihr jetzt schon zu Hause sitzen müsst, uns auszuchecken. Ich muss euch sicher nicht erklären, wie man googelt, unseren Namen da einzugeben, da findet ihr nochmal alles, was ihr braucht. Wenn ihr Infos und Bilder haben wollt und sowas, dann checkt unsere Facebook- und Instagram-Profile. Wenn ihr reinhören und reinschauen wollt, dann checkt uns auf YouTube und Spotify aus. Würden wir uns natürlich immer freuen, wenn sich jemand etwas Merch bei uns im Bandcamp-Shop abholt. Findet ihr sicher alles, wenn ihr googelt. Ich bin sicher, ihr seid smarte Kids. Also macht das. Dankeschön fürs Interview an Thorsten und Metal Turn und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder auf einem Konzert, wenn dieses Thema gegessen ist. Dankeschön und bis dann.
Der Metal Turn, jeden Sonntag von 21 bis 22 Uhr auf Logo.